ging ich diese Straße lang und die Straße führte zu mir. Das Lied, das du am letzten Abend sangst, spielte nun in mir. Noch ein paar Schritte und dann war ich da mit dem Schlüssel zu dieser Tür. Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Es war nur ein kleiner Augenblick, einen Moment war ich nicht da. Danach ging ich einen kleinen Schritt und dann wurde es mir klar. Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Manche treten dich, manche lieben dich, manche geben sich für dich auf. Manche segnen dich, setz dein Segel nicht, wenn der Wind das Meer aufbraust. Manche treten dich, manche lieben dich, manche geben sich für dich auf. Manche segnen dich, setz dein Segel nicht, wenn der Wind das Meer aufbraust. Oh, oh, oh. Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Bietet so viel mehr. Dieser Weg, dieser Weg ist steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Dieser Weg, dieser Weg.
Hallo und guten Abend in diesem neuen Jahr 2017. Glück und Segen, Gesundheit, Frieden und Freude und alles, was Sie sich selber gerne wünschen würden. Ein alter Bauernspruch lautet wie folgt: Am 10. Jänner Sonnenschein bringt viel Korn und Wein. Na gut, achten wir also am 10. Januar auf das Wetter. Gegen ein schönes Glas Wein oder auch einen westfälischen Korn nach einem guten Essen hätte ich auch nichts. Am 10. Jänner Sonnenschein bringt viel Korn und Wein. Aber jetzt aus alter Tradition, ich denke, das machen wir seit Anfang unserer Sendungen Ost-West-Radio im Jahr 2000, das Gebet des Pfarrers von St. Lamberti in Münster aus dem Jahr 1833. Herr, setze dem Überfluss Grenzen und lass die Grenzen überflüssig werden. Nimm den Ehefrauen das letzte Wort und erinnere die Ehemänner an ihr Erstes. Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit und der Wahrheit mehr Freunde. Bessere solche Politiker und Geschäftsleute, die wohl tätig sind, aber nicht wohltätig. Gib den Regierungen ein besseres Deutsch und den Deutschen eine bessere Regierung. Herr, hilf uns, dass wir alle in den Himmel kommen, aber wenn du willst, noch nicht gleich. Ein Wunsch, den wir eigentlich jedes Jahr aufs Neue aussprechen möchten. Und hier ganz passend dazu ein Stück des Mandolinenorchesters auf der Weihnachtsfeier der Grafschaft Glatz unter der Leitung von Georg Jaschke. Zu all den Weihnachtsmärkten im letzten Jahr kam noch ein besonderer hinzu. Sie erinnern sich, solange noch das Westpreußische Landesmuseum in Münster-Wolbeck war, konnte man zur Weihnachtszeit und auch zu Ostern die ostdeutschen Weihnachts- und Ostermärkte im Museum besuchen. Der Direktor des Museums, Dr. Lothar Hüss, erinnerte sich an die jahrelange Tradition und lud zum Weihnachtsmarkt 2016 nach dem Umzug nach Warendorf ins Museum ein. Alle in Münster vertretenen ostdeutschen Landsmannschaften boten an ihren Ständen Spezialitäten aus ihrer Heimat an. Pommersches Griebenschmalz und pommersche Lungwurst und natürlich den Schiedlotte, der ist ein Schnaps, schlesischen Mohnkuchen und Häckerle, ein besonderer Heringssalat, dazu auch die Liköre Kreuzbeere und Stohnsdorfer. Die Danziger schenkten ihr 22-karätiges Danziger Goldwasser sowie den Machandel, ein Wacholder aus dem früheren Tiegenhof bei Danzig, aus. Die Ostpreußen boten ihren Bärenfang, den Honigschnaps an und so weiter und so weiter. So wurde der ostdeutsche Weihnachtsmarkt recht stimmungsvoll und lustig. Das Ganze fand statt innerhalb einer Ausstellung über kaschubische Weihnachtsbräuche mit Bildern und Exponaten. Aber bevor ich Ihnen Auszüge aus dem Vortrag über die Kaschuben darbringe, möchte ich aus dem Gedicht von Werner Bergengrün zitieren. Kaschubisches Weihnachtslied. Wärst du Kindchen im Kaschubenlande, wärst du Kindchen doch bei uns geboren. Sieh, du hättest nicht auf Heu gelegen, wärst auf Daunen weich gebettet worden. Nimmer wärst du in den Stall gekommen, dicht am Ofen stünde warm dein Bettchen. Der Herr Pfarrer käme selbst gelaufen, dich und deine Mutter zu verehren. Kindchen, wie wir dich gekleidet hätten, müsstest eine Schaffellmütze tragen, blauen Mantel von kaschubschem Tuche, Pelz gefüttert und mit Bänderschleifen. Hätten dir den eigenen Gurt gegeben, rote Schuhchen für die kleinen Füße, fest und blank mit Nägelchen beschlagen. Kindchen, wie wir dich gekleidet hätten. Kindchen, wie wir dich gefüttert hätten, früh am Morgen weißes Brot mit Honig, frische Butter, wunderweiches Schmorfleisch, mittags Gerstengrütze, gelbe Tunke, Gänsefleisch und Kuttelfleck mit Ingwer, fette Wurst und goldenen Eierkuchen, Krug um Krug das starke Bier aus Puzig. Kindchen, wie wir dich gefüttert hätten. Und wie wir das Herz dir schenken wollten. Sieh, wir wären alle fromm geworden. Alle Knie würden sich dir beugen. Alle Füße Himmelswege gehen. Niemals würde eine Scheune brennen. Sonntags nie ein trunkener Schädel bluten. Wärst du Kindchen im Kaschubenlande, wärst du Kindchen doch bei uns geboren.
Das ist ein Lied für die Erde, die uns das Leben erst gibt. Ich singe von ihrer Freundschaft und wie sie uns Menschen liebt. Sind. Doch viel zu oft sind wir heute für diese Freundschaft im Blick. Für alle Blumen, für alle Tiere, für viel mehr Ehrfurcht vor unserer Welt und für die Einsicht, alles ist endlich, dass jedes Leben gleich viel zählt. Für alle
Mensch.
Hören wir nun Ausschnitte aus dem Vortrag von Roland Borchers, Berlin, über die Volksgruppe der Kaschuben in Westpreußen. Dr. Hüss, der Direktor des Museums, führte in den Vortrag ein.
Meine Damen und Herren, über die Kaschuben wissen wir alle sehr wenig. Es ist ein Volk, kann man sagen, genau südlich und südwestlich von Danzig, seit vielen Jahrhunderten schon dort ansässig, hat eigene Sprache, eigene Kultur entwickelt. Einiges von der kaschubischen Kunst und Kultur haben wir hier in unserer Weihnachtsausstellung ausgestellt. Das können Sie sich selbstverständlich nach dem Vortrag noch in Ruhe anschauen.
Der Referent Roland Borchers berichtete:
Also wir sind eben im nördlichen Polen, also das hier ist eine Polenkarte, da wäre eben Warschau und hier oben ist Danzig und diese rote Region soll die Kaschubei sein. Also wir bewegen uns quasi, der Ausschnitt ist dann hier nochmal zu finden, also hier Danzig und dieses orangene Gebiet mit dem hier drüben soll so ungefähr das Gebiet sein, wo die Kaschuben leben. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr, weil diese Karte kann man in Frage stellen und sowas, aber das ist jetzt erstmal so ein grober Überblick, wo sind wir überhaupt. Und das ist eben gleichbedeutend ungefähr mit dem nördlichen Westpreußen, also mit diesem Themengebiet dieses Museums. Das heißt, das nördliche Westpreußen, nordwestliche Westpreußen, nördliche Westpreußen, neben Danzig, das Danziger Umland, das versteht man als Kaschubei. Und auf dieser Karte sind jetzt die Namen jeweils in Polnisch und in Kaschubisch. Darum habe ich noch eine zweite Karte, die nur dummerweise nicht so gut farblich zu erkennen ist, wo aber die deutschen Namen dann draufstehen, weil ich jetzt in meinem Vortrag mit den deutschen Namen arbeite, weil die jetzt leichter auszusprechen sind, obwohl ich Polnisch spreche, aber es ist jetzt leichter für so einen Vortrag. Die zeigt das Gleiche, also hier ist wieder Danzig mit Sopot und Gedingen, also quasi die Küstenstädte und der Danziger Bucht und der Halbinsel Hela davor. Also quasi das ist die Ostseite hier oben. Im Westen geht es bis nach Stolp, was schon in Pommern ist, also Swoop Square das auf Polnisch. Und im Süden bis nach Konitz, das Chojnice auf Polnisch. Und diese drei Orte bilden quasi das Dreieck, in dem sich so ungefähr diese Kaschubei befindet. Und oben ist es halt die Ostseeküste. Und hier diese Linie in der Mitte ist die Grenze zwischen Westpreußen und Pommern. Also quasi das hier oben ist das nördliche Westpreußen. Das hier ist der hinterste Teil von Hinterpommern. Darauf gehe ich gleich noch so ein bisschen genauer ein, wo jetzt da genau die Kaschuben wohnen. Aber das ist im Wesentlichen das Gebiet. Und die großen Städte, um die es hier geht, sind Putzig und Neustadt im Norden von Westpreußen. Da gibt es noch Karthaus, Beeren und demnächst Konitz. Und in Pommern sind es Bütow, Lauenburg und Stolp. Und diese Orte tauchen jetzt ab und zu in meinem Vortrag wieder auf. Die wollte ich Ihnen einmal gezeigt haben. Und genau, das außenrum ist die Grenze der Kaschubei. Das hier ist die Grenze zwischen Westpreußen und Pommern. Und hier ist die Grenze der freien Stadt Danzig, weil in der Zwischenkriegszeit Danzig eine freie, selbstständige Stadt war. Und das ist also diese Linie hier. Und hier ist die Weichsel. Also die Kaschubei geht nicht mehr bis zur Weichsel, sondern endet kurz davor. Jetzt mal so grobe Aussage über was ist die Kaschubei und was sind die Kaschuben. Also die Kaschubei definiert man dadurch, dass es das Gebiet ist, wo die Kaschuben leben. Das ist quasi die Definitionsgrundlage dieses Gebietes. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass in der Kaschubei nur Kaschuben wohnen. Sondern heute sind es also Kaschuben und Polen oder Polen und Kaschuben, die man auch nicht so gut voneinander trennen kann. Also teilweise ist das jetzt unklar, wer ist jetzt genau Kaschube und wer ist Pole, und das ist eher so eine Definitionsfrage der Menschen selber. Historisch wohnten da eben auch Deutsche, das ist dann das Thema dieses Museums, also Westpreußisches Landesmuseum, und auch Juden. Die Juden wurden von den Deutschen im Zweiten Weltkrieg umgebracht, deportiert, vernichtet, und also es gibt keine Juden eigentlich mehr in der Kaschubei. Und die Deutschen sind am Ende des Krieges entweder geflohen oder nach Ende des Krieges ausgesiedelt worden bzw. vertrieben worden von den Polen. Also Deutsche und Juden gibt es in dieser Region praktisch nicht mehr. Heute leben dort nur noch Polen und Kaschuben. Und was wichtig ist, es ist eine Kulturlandschaft. Also die Kaschubei war nie ein Staat oder auch nie eine Provinz. Also man kann jetzt nicht, bei Niedersachsen haben wir klar, Niedersachsen hört irgendwo auf und fängt irgendwo an. Bei der Kaschubei gibt es nicht, weil man nie so klare Grenzen gezogen hat. Es war nie ein Staat, nie eine Provinz. Und jede Karte der Kaschubei sieht anders aus, verteilt andere Linien.
Über die Kaschuben selbst?
Jetzt über die Kaschuben selber. Es ist ein eigenständiger westslawischer Stamm, wie die Polen, wie die Tschechen oder wie die Sorben, auf die komme ich noch. Es ist ein westslawischer Stamm, die sich von den Pomoranen ableiten. Das ist quasi die Herkunft im Wesentlichen. Sie zeichnen sich vor allem durch ihre eigene Sprache aus. Also das Kaschubische ist eine eigenständige Sprache, aber dem Polnischen sehr ähnlich. regional definieren sich diese Menschen, die Kaschuben, als kaschubisch, also das ist ihre regionale Identität, aber national als Polen. Also die meisten Polen, Quatsch, die meisten Kaschuben definieren sich selber als Polen. Es gibt keine nationale kaschubische Identität bis heute. Das mag ja noch kommen, aber bislang existiert das eigentlich nur, also eigentlich nicht. Und sie sind katholisch, also fast, also heute sind alle Kaschuben katholisch. Und eben, wenn man das so ein bisschen ins Deutsche übertragen will, dann kommt man auf die Sorgen, die also in Brandenburg und in Sachsen leben, mit diesem Ministerpräsidenten Tillich in Sachsen. Das ist so vergleichbar. Die definieren sich ja auch ethnisch als Sorgen und national sind sie dann schon Deutsche. Und dieses Zentralgebiet hier bezeichnet man als Kaschubische Schweiz. Das ist auch noch landschaftlich eine besondere, reizvolle Region. Und das ist das Kerngebiet der Kaschubei. Also die Region ist an sich schon mal relativ klein. Und das Zentrum der Kaschubei liegt eben hier in dieser Mitte, in dieser kaschubischen Schweiz, die ich Ihnen hier jetzt zeige. Das also, was die Kaschubei eben auszeichnet, ist quasi die Landschaft. Insbesondere in diesem Zentrum, in dieser kaschubischen Schweiz, ist also eine hügelige Seenlandschaft mit sehr viel Wald, was alles auf diesem Bild einmal drauf ist. In der Mitte hier ist, da ist ein Berg, das ist der höchste Berg, den diese Region hat, der Turmberg, eben mit sehr viel Wald, alles sehr viele Seen, also wenn man dorthin fährt, ist es wirklich landschaftlich sehr schön, sehr viel Landwirtschaft und eigentlich keine Großstädte in der Kaschubei selber, sondern Danzig und Gedingen und sowas, sind Großstädte am Rande, aber die Kaschubei selber ist eine landwirtschaftliche, ländliche Region mit Wald, Seen und so ländlichem Tourismus heute.
Die Hauptstadt dieser Region ist Karthaus.
Das ist jetzt die Herkunft der Kaschuben und jetzt versuche ich Ihnen in groben Zügen die Geschichte bis mal 1900 darzustellen in so ein paar großen Würfen. Der erste große Wurf ist dieser hier. Ich habe ja gesagt, das gehörte dann eben zu Polen, dieses Pomerellen. Das hat sich dann mit der ersten Teilung Polen-Litauens geändert. Wir sind also hier oben, nicht in Westpreußen. Dadurch ist dann Westpreußen entstanden. Also Brandenburg, Preußen hat einen Teil Polens übernommen, den dann Westpreußen genannt. Und damit kommen diese Pomeranen oder Kaschuben, wie sie in der Zeit schon heißen, die hier oben leben, dann eben an Preußen oder an Brandenburg, das sich dann in der Folge Preußen nennt.
Zusammenfassend können wir also sagen, der kaschubische Volksstamm verfügt über eine eigene, mit polnischen und deutschen Lehnwörtern angereicherte Sprache, auch Schriftsprache. In jüngerer Zeit lebt die kaschubische Kultur wieder auf. Heute sprechen ungefähr 150.000 Menschen die kaschubische Sprache. Die volkskundliche Ausstellung im Museum präsentiert kaschubische Bräuche während der Weihnachtszeit in Skulpturen, hinter Glasbildern und Krippen. Die Ausstellung ist noch bis zum 22. Januar 2017 zu sehen.
Das ist mein Leben. jetzt lebt dein Leben. Lebt dein Leben. Und dann kommt irgendwann der Tag. Der Tag, an dem ich frage, wofür hast du geliebt, hast du gelebt? Was bleibt, wenn du jetzt gehst von dir? Halt alles an für einen Moment, der unendlich sein kann. Genug gehetzt, die Zeit ist jetzt, lebt dein Leben. Das ist jetzt, lebt dein Leben. Lebt dein Leben. Lebt dein Leben.
Yeah. Auch aus der Region Danzig-Westpreußen, was wir absolut nicht vergessen dürfen. Um diese Zeit im Januar des Jahres 1945 erinnern sich noch einige Leute an den verlustreichen Untergang eines deutschen Flüchtlingsschiffes, der Wilhelm Gustloff. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 wurde das Schiff Wilhelm Gustloff als Kreuzfahrtschiff Kraft durch Freude genutzt. Das Schiff ging auf mehrere Kreuzfahrten, so nach Norwegen, Italien, Spanien. Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde die Wilhelm Gustloff 1939 als Lazarettschiff der Kriegsmarine übergeben. Gegen Ende des Krieges sollte sich auch die Wilhelm Gustloff an der Evakuierung der Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten beteiligen. Am 30. Januar 1945 legte das Schiff mit ca. 10.000 Flüchtlingen an Bord in Gotenhafen bei Danzig ab. Auf der Höhe von Stolpmünde, das ist Pommern, wurde die Wilhelm Gustloff gegen 21 Uhr von dem sowjetischen U-Boot S-13 gesichtet. Um 21.16 Uhr ließ dessen Kommandant Alexander Iwanowitsch Marinesko 4 Torpedos abschießen. 3 trafen die Wilhelm Gustloff am Bug, unter dem E-Deck und im Maschinenraum. Nach etwa einer Stunde gegen 22.15 Uhr sank das Schiff etwa 23 Seemeilen vor der pommerschen Küste entfernt. Menschen, die diese Schiffskatastrophe erlebt und überlebt hatten, litten unter langjährigen bis lebenslangen psychischen und auch physischen Folgen. Seit einigen Jahren, ich erinnere dabei an eine Veranstaltung zu diesem Thema im Januar 2014 im Rathaus Festsaal, hat man auch herausgefunden, dass auch die Kinder und selbst die Enkelkinder Spätfolgen dieser Traumatisierungen zeigen. Es wird noch herauszufinden sein, ob diesbezüglich eventuell Genveränderungen stattgefunden haben. Diese Thematik hatte sich die Vortragsreihe Beheimatung in der Fremde, Kriegs- und Fluchterfahrungen in Lebens- und Familiengeschichten, das Franz-Hitzer-Haus zu eigen gemacht. Frau Prof. Dr. Barbara Stambulis eröffnete ihren Vortrag aus der Sicht der historischen Perspektiven.
Seit geraumer Zeit gibt es neben der wissenschaftlichen Literatur ein breites Angebot an Sachbüchern und belletristischen, teilweise autobiografischen Bearbeitungen von Kriegskinderthemen, und auch hier ist eine Verlagerung hin zu jüngeren Autorinnen und Autoren zu beobachten, die selbst keine Weltkriegserfahrungen mehr haben. Sie werden vielleicht von den jüngeren Autoren kennen, Arno Geiger, der alte König in seinem Exil, oder Katja Timm mit Vatertage. Beide beschäftigen sich mit dem Leben und Altwerden ihrer vom Krieg geprägten Väter und nicht zuletzt mit deren Ängsten vor Hilflosigkeit und Abhängigkeit, Themen, die ebenso wie eine oft im Alter noch einmal bedeutsam werdende innere Unbehaustheit psychologisch, aber auch zeithistorisch zu deuten ist. Der nächste Punkt meines Einführungsreferates: Entwurzelung als Grunderfahrung von Kriegskindern. Diejenigen, die heute noch Auskunft über ihre Erfahrungen im Krieg und in der Nachkriegszeit geben können und die der Kriegskindergeneration des Zweiten Weltkriegs zugerechnet werden, sind in der Regel zwischen 1930-32 und 1939-40, also die eine Gruppe, oder zwischen 1940-41 und 45 geboren. Millionen von Angehörigen dieser Geburtsjahrgänge erlebten Bombenangriffe, Evakuierungen, Hunger, Armut, mangelnde Versorgung, Abwesenheit der Väter, Trennungen von Müttern, Geschwistern und den Verlust weiterer Angehöriger. Viele haben belastende, wenn nicht gar traumatische Erfahrungen, und zwar über einen längeren Zeitraum hinweg gemacht. Ihr Leid endete nicht mit dem Ende von Krieg, Verfolgung und Flucht, und auch ihr Unterwegssein, so möchte ich es einmal nennen, verbunden mit dem intensiven Wunsch nach Bildung und Halt in einer chaotischen Zeit, fand 1945 keineswegs ein Ende, wie rückblickende Schilderungen einstiger Kriegskinder in Zeitzeugenbefragungsprojekten immer wieder bestätigt haben. Die oft lebenslangen Belastungen, die sie aus ihren Kriegs- und Kriegsfolgeerfahrungen mitgenommen haben, werden vielen Betroffenen oft wohl erst im Alter bewusst geworden sein, wie vor allem Studien aus den Psychowissenschaften gezeigt haben, während in der Nachkriegszeit andere Prioritäten das Leben bestimmten. Mit dem Hinweis darauf, es gehe ja allen so, versuchten erwiesenermaßen viele Menschen nach dem Krieg, die Schrecken des Vergangenen und die existenziellen Ängste gleichsam aus ihrem Leben zu verbannen. Zu den Fluchtgeschichten gehörten oft auch, wie Sie im Bild hier schon sehen, Szenen vom Lagerleben. Auch hier nochmal ein Zitat einer Betroffenen. Dann fahren wir in eine Stadt hinein und je mehr Häuser da sind, desto zerstörter sind sie auch. Trümmerberge türmen sich am Bahngleis, es wird immer trauriger. Wo sind wir eigentlich? Und dann beschreibt sie, wie der Zug in den Bahnhof einfährt und es heißt aussteigen, der Zug bleibt stehen, der Schaffner rennt am Zug entlang und ruft, der Zug endet hier. Sie kommt in ein Lager und erinnert sich dann, jedenfalls waren die Leute von der Lagerverwaltung nicht sehr nett zu uns. Ich hatte es selbst erlebt und gab den anderen recht, wenn sie sagten, wir würden hier, weit ab von der Stadt, eingesperrt wie Kriegsgefangene. Der Peter Maser hat sich zum ersten Mal offenbar zu seiner Kriegskindheit so geäußert. Jemand, der das schon häufiger getan hat und sehr eindrucksvoll, ist Peter Hertling gewesen, 1933 geboren, ein Vater- bzw. elternloses Flüchtlingskind, der versucht hat, sein Grundgefühl seelischer Einsamkeit auf den Punkt zu bringen. Er habe, als er 15 Jahre alt war, das erste Mal Schubert »Die Winterreise« gehört und sei zu Tränen gerührt gewesen. Mit 15 Jahren hörte ich zum ersten Mal mein Lied. Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Das ganze Lied erzählte von mir, der Wanderer, der Fremde war ich. Nicht immer, wenn ich die, das sehen Sie jetzt hier die nächsten Zeilen, nicht immer, wenn ich die Winterreise jetzt höre, empfinde ich meine Fremde so wie damals. Ich habe mit ihr umzugehen gelernt. Manchmal jedoch fühle ich, wie die Haut sich fröstelnd zusammenzieht. Dann werden Bilder lebendig, die während meiner unfreiwilligen Wanderung, die ich eingesammelt habe, Bilder, die einer Epoche gehören, Bilder, vor denen nur Amnesie schützt. Es sind Bilder, die in den Köpfen der Menschen bleiben, der Eindrücke an die Kindheit darstellen, die nur ein Gedächtnisverlust auslöschen könnte. Ein Sohn Peter Hertlings, Fabian Hertling, ist übrigens, wie ich kürzlich erfahren habe, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Jugendpsychotherapie und leitet in Frankfurt am Main ein sozialpsychiatrisches Zentrum für Kinder und Jugendliche, in dem aktuell auch Flüchtlingskinder betreut werden. Ich könnte mir vorstellen, dass er eine ganze Menge dazu zu sagen hätte, wie es seinem Vater ergangen ist, aber auch, was das vielleicht für die Familiengeschichte bedeutet. Das heißt, warum hat er diese Aufgabe für sich entdeckt oder diese Ausbildung gemacht? Studien zur nachhaltigen Wirkung historischer Erfahrungen haben ja ergeben, dass Spuren belastender Kindheitserfahrungen einer Generation sich zumeist noch in einer zweiten und dritten und wenn nicht sogar in einer vierten Folgegeneration nachweisen lassen. Bahnbrechend darüber werden wir heute noch mehr hören, waren zunächst Ergebnisse aus Untersuchungen zu Auswirkungen der grauenvollen Erfahrungen auf Holocaust-Überlebende und ihre Nachkommen. Ihre Leiterfahrungen sind natürlich nicht denen von Menschen mit Flucht- und Bombenerfahrung undifferenziert zur Seite zu stellen. Worum es aber gehen soll, ist folgende aus solchen Studien bekannte zentrale Einsicht. Traumatische und im weitesten Sinne stark belastende Erfahrungen enden nicht mit dem Tod derjenigen, die sie erlebt haben. Sie hinterlassen weitreichende Spuren in den Familien der Nachgeborenen.
Tröstlich konnte man eine Perspektive in Frau Stambolis Vortrag entnehmen.
Und vielleicht sollte man, das wird heute zunehmend überlegt, auch mit berücksichtigen, nicht nur was belastende Erfahrungen gewesen sind, sondern das Augenmerk auch auf schützende und stabilisierende Faktoren im Leben von Kriegskindern richten. Dies konnten Umgebungen sein, die einen sicheren Rückhalt darstellten und zugewandte Menschen, die perspektivisch ermutigend wirkten. Dies konnten haltgebende Gemeinschaften Gleichaltriger sein oder Menschen, die ein Netz mit breiten Unterstützungsangeboten und Möglichkeiten der Orientierung und Beheimatung ausspannten.
Privatdozent Dr. Med. Ulrich Lamperter aus Hamburg hatte zum Thema den Hamburger Feuersturm 1943 und die langfristigen psychischen Folgen durch die Generationen. Es geht ihm um Forschungen.
Ich habe schon gesagt, dass der Hamburger Feuersturm eine besondere Stufe des Bombenkrieges im Jahre 1943 markierte, und es war geplant, ganz Hamburg zu zerstören. Also was die Amerikaner dann später mit Hiroshima und Nagasaki gemacht haben, um durch einen fundamentalen Angriff auf eine Stadt den Krieg quasi zu beenden. Das hatten die Briten vor. Das hat nur nicht geklappt, weil das Wetter nicht mitspielte und Hamburg, weil es so groß ist, ließ sich irgendwie nicht total kaputt machen. Aber es kam also zu einem gewaltigen Schäden. Insgesamt sollen über 30.000 Menschen umgekommen sein.
Dr. Lamperter hatte auch die zweite Generation befragt, die so um 1968 geboren wurden. Die generelle Erfahrung war vermehrte Ängstlichkeit.
Ja, Angst spielt in der Generation eine viel größere Rolle als in der Lebensgeneration. Dann ist ja immer das, dass die nicht reden. Stimmt. Aber es gibt auch einen anderen Fall, der Überschwemmung. Das gab es auch. Es gibt also auch Zeitzeugen, die haben das immer abends vorm Einschlafen erzählt, wie schlimm es war im Feuersturm. Und eine Zeitzeugen, ein Kind musste mit der Puppe spielen, also mit der Reliquie, die gerettet war aus dem Feuersturm, fand es enorm belastend. Also es gibt, das merken Sie schon, es gibt sehr viele Varianten. Manche, aber die Angst, Alb und Angstträume, dass das Haus abbrennt, Angst bei Sirenen, Angst, die Kinder zu verlieren, alleine zu sein, tief im Unbewusstsein damit beschäftigt zu sein. Und das waren alles die Frauen. Ja, die Männer, die wir gesagt haben, haben das nicht geschildert, das haben alles die Frauen gesagt. In unserer Gruppe jetzt alles nur, ja, das sind ja alles nur erste Tasten, Versuche, das alles anzuerkennen. Aber ich hatte immer wieder Träume von Fliegerangriffen. Da gab es Phasen meines Lebens, wo ich jede Nacht schreiend aufgewacht bin. Jahre, Jahrzehnte glaube ich, dass ich ganz viel mischte aus den Kriegsgeschichten meiner Eltern. Ja, also diese Generation erlebt sich schon in irgendeiner Weise betroffen. Wir haben dann mehr versucht, über die Austauschprozesse zu erfahren, das zu systematisieren. Ja, wir haben dann immer so Fälle also gegenübergestellt und geguckt, was sagt jetzt der Zeitzeuge, was sagt das Kind, ja? Wie schildert der Zeitzeuge, wie schildert das Kind. Das kann man so im Text, wenn man den Text hat, ganz genau vergleichen.
Als letztes referierte Frau Dr. Heide Gläsmer über Traumata in der dritten Generation.
Inzwischen gibt es sehr viel Forschung zu Substanzgebrauch, Substanzabhängigkeit, also Alkohol und auch illegale Drogen und Traumatisierung. Und inzwischen, und da werde ich nachher kurz was zu erzählen, gibt es auch Studien, und das ist was relativ Neues und lange vernachlässigtes, zum Zusammenhang mit körperlichen Erkrankungen. Und seit ein paar Jahren gibt es endlich auch Studien, die sind allerdings an Kriegsveteranen in Amerika gemacht, die zeigen, dass traumatische Erfahrungen auch etwas mit dem Auftreten von demenziellen Erkrankungen zu tun haben. Also sprich, dass Leute, die traumatisiert sind in der Vorgeschichte, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, eine demenzielle Erkrankung zu bekommen. Und natürlich ist es wichtig, immer dran zu denken, habe ich gerade schon gesagt, jenseits psychischer Erkrankungen gibt es eine Vielzahl weiterer Faktoren, die wir uns anschauen können. Ich habe jetzt hier mal reingeschrieben, Ängstlichkeit, das Gefühl von Unsicherheit und Gefahr oder bestimmte Bindungsmuster und Emotionsregulationsstrategien. Und dann gibt es natürlich noch ein ganz eigenes Thema, das sind jetzt biologische Mechanismen. Da wäre jetzt die Gerichtetheit aus meiner Sicht sinnvoll zu sagen, es gibt eine Weitergabe in eine Richtung. Und da gibt es unter anderem die sogenannte fetale Programmierung. Also da gibt es einmal Forschung zu sogenannten Stoffwechselerkrankungen. Wir wissen, dass die Stoffwechsellage während der Schwangerschaft einen Einfluss auf das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen im späteren Lebensalter der Kinder hat. Also sowas wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Da gibt es auch Studien, die zum Beispiel Populationen untersucht haben, die in Mangelzeiten aufgewachsen sind. Also wenn eine Hungerperiode war oder sowas. Ja, kurz zusammengefasst, was wissen wir eigentlich? Und vielleicht ist das auch ein Ausgangspunkt, wenn wir das mal alles zusammenfassen für die Diskussion nach dem Abendessen oder vielleicht auch während dem Abendessen. Also erstmal ist es grundsätzlich so, dass es ja eine ganze Menge Studien an Holocaust-Überlebenden und deren Familien gibt. Und wenn man das auf Bevölkerungsebene anschaut, also wenn man nicht selektiert sozusagen, sondern man geht auf Bevölkerungsebene ran, dann ist es so, dass wir zumindest nicht häufiger psychische Erkrankungen in der Kindergeneration finden. Dann haben wir das mit der, das haben Sie schon angesprochen, mit Ihren Kindern, dass das ja eine zeitliche Abfolge ist. Wir haben Kinder, die während des Krieges schon gelebt haben. Die Eltern wurden traumatisiert. Dann haben wir Kinder, die wurden direkt nach dem Krieg geboren von traumatisierten Eltern. Dann haben wir welche, die wären 20 Jahre später geboren von möglicherweise früher mal traumatisierten Eltern oder immer noch traumatisierten Eltern. Und dann merken Sie schon, wie komplex das wird, wenn man das vernünftig beschreiben will. Und die große Frage ist auch, über wie viele Generationen kann man übertragen und was. Um es kurz zusammenzufassen, es gibt inzwischen eine ganze Menge Forschung, es gibt auch sinnvolle Ansätze, die man gut verwenden kann, aber wenn wir an diese langen Zeitfenster des Zweiten Weltkriegs denken, wird das auf jeden Fall extrem komplex. Und wir müssen diese verschiedenen Inhalte und Prozesse uns anschauen. Und da gibt es eine ganze Menge methodische Herausforderungen, die ich gerade schon kurz beschrieben habe. Und vielleicht ist das nochmal so, aus meiner Perspektive ist es so, also ich bin mir sicher, es gibt transgenerationale Übertragungen. Das heißt, Kinder werden von ihren Eltern, von den Erfahrungen der Eltern geprägt. Aber ob das spezifisch für den Krieg ist, wage ich zu bezweifeln. Denn wir alle werden natürlich von unseren Eltern geprägt. Sie haben es vorhin schon gesagt, also wenn wir so an Erziehungsstile während der Zeit denken, dann ist das ja nicht nur Krieg, sondern das hat viel auch mit Zeitgeist zu tun, wie man erzogen wird. Und das war auch einfach Nationalsozialismus und alles, was davor war. Also wir müssen uns klar machen, dass es nicht nur um Krieg geht, sondern dass Transgenerationalität immer stattfindet. Und ich glaube, und vielleicht können wir das kritisch diskutieren, ich sage mir immer, eigentlich ist es gut, dass es nicht so einfach ist, es zu finden, dass wir mit irgendwelchen Studien nicht in der Lage sind zu zeigen, okay, ja, auch die zweite Generation ist irgendwie beschädigt von Traumatisierungen der Eltern. Das heißt nicht, dass die nicht da sind, aber sie sind offensichtlich nicht so leicht zu fassen und das ist irgendwie beruhigend. Weil wenn wir nochmal diese historische Perspektive einnehmen über die Generationen und die vielen Kriege, die in Mitteleuropa in den letzten 200 Jahren stattgefunden haben, dann wären wir am Ende alle transgenerational traumatisiert und das sind wir hoffentlich und zum Glück nicht.
Es geht nicht immer geradeaus, manchmal geht es auch nach unten. Und das, wonach du suchst, hast du noch immer nicht gefunden. Die Jahre ziehen im Flug an dir vorbei. die Last auf deinen Schultern schwer wie Blei. Jeden Morgen stehst du auf und kippst den Kaffee runter, deine Träume aufgebraucht und du glaubst nicht mehr an Wunder. Mit Vollgas knapp am Glück vorbeigerauscht. Was dich runterzieht, ich zieh dich wieder rauf. Ich trag dich durch die schweren Zeiten, so wie ein Schatten würd ich dich begleiten. Ich werd dich begleiten, denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten. Hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten. Stell die Uhr nochmal auf Null, lass uns neue Lieder singen. So wie zwei Helikopter schweben wir über den Dingen. Und was da unten los ist, ist egal. Wir finden einen Weg, so wie jedes Mal. Ich trag dich durch die schweren Zeiten, so wie ein Schatten will ich dich begleiten. Ich werd dich begleiten, denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten. Hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten. Wieder geile Zeiten warten. Er lässt es an mir halten, dann kommt die Sonne durch. Wir sind doch nicht gestalten, ja, das weißt du doch. Ich trag dich durch die schweren Zeiten, so wie ein Schatten werd ich dich begleiten. Ich werd dich begleiten, denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten. Und hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten. Wieder geile Zeiten warten. Wieder gute Zeiten warten.
So, das wär's mal wieder für heute. Die Redaktion, Roswitha Möller am Mikrofon und Lukas Wünnemann in der Technik wünschen alles Gute im neuen Jahr. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, wie immer am ersten Sonntag im Monat. Das ist der 5. Februar 2017 um 19 Uhr, kurz nach den Nachrichten. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.